Gedanken über Leben und Tod, Untertitel Das ganze Leben von Friedrich Weinreb. Willkommen zum zweiten Teil. Liebe nun im Sinne von geben und nehmen wird in der weltendurchdringenden Kraft des Wortes im Wesen Aussagen geben und nehmen von der einen Seite der Dualität in die andere Seite. Es ist ein Überschreiten, ja ein Durchbrechen von Schranken, welche kausal überlegt, unüberschreitbar, undurchbrechbar sind. Das Kausale gibt den Eindruck einer Naturgesetzlichkeit. Dieses Geben und Nehmen wäre dann ein Aufheben dieser Gesetzlichkeit. Es kommen somit die Begriffe der Hingabe und des Hinnehmens hervor. Hingabe als ein sich aufgeben, sich streichen lassen, sich ausmerzen lassen und hinnehmen, ein Akzeptieren entgegen kausalem Verständnis, ein Akzeptieren gerade weil dem, welcher es gibt, vom Hinnehmenden in seinen guten Absichten geglaubt wird. Das könnte dann heißen, man liebt den anderen, man glaubt ihm, man weiß, dass es gut ist, obwohl es nach menschlichen Überlegungen gar böse ist, unverständlich, unakzeptabel, unzumutbar. Der Name David bedeutet übersetzt der Geliebte. Man beachte, nicht der Liebende, sondern der Geliebte. Denn lieben, schenken ist schon schön, sogar großartig. Immer aber könnte beim Schenken von Liebe ein Kränchen Hochmut mitspielen, so im Sinne von, seht, wie gut ich bin, wie reich ich bin, wie ich aus meinem Reichtum diesen Armen jetzt beschenke. Wenn man aber nimmt, sich beschenken lässt, imstande ist, der Kleinere zu sein, der Abhängige, das steht der Welt, wo man glaubt, alles übersehen und erklären zu können, entgegen. Das ist eigentlich im Weltbild, gebaut aus der Welt der Erscheinungen, eine nicht gescheite Haltung. Der Messias heißt aber, wie seine Namen sonst auch genannt werden, der Sohn Davids, der Sohn des Geliebten, der Sohn dessen, welcher alles, ja alles hinnimmt, ob es ja nun der Vernunft entspricht oder nicht. David singt in jeder Lebenslage. Er erkennt die Melodie des Lebens in seiner Ganzheit, in seiner Dualität. Er nimmt alles an, weil es von Gott kommt. Nur von Gott könnte man eigentlich alles hinnehmen, weil man auch beim größten Leid, das einem geschieht, sagen könnte, so stark und mächtig hat Gott mich geliebt. Hingabe und Hinnehmen gelten also von der einen Seite des Lebens in die andere Seite, vom Erscheinenden in das Verborgene, vom Kausalen in das Akausale, vom Leben in den Tod. Aber genauso gilt das umgekehrt. So könnte man Liebe zwischen Mann und Frau, wie sie im Hohen Lied sich darstellt, erst bis in die tiefsten Tiefen des Geheimnisses verstehen. Sie entspricht tatsächlich einer Qualität, welche sich als dem Berechenbaren, dem Gesetzmäßigen entgegengesetzt verhält. Liebe sprengt Grenzen, welche das Gesetzmäßige zu seiner Existenz nicht missen darf. Die Schöpfung, wie sie im ersten Kapitel der Genesis im Worte sich darstellt, spricht von Elohim, Gott als Schöpfer. Elohim wird in der Überlieferung des Judentums als Gott in seinem Aspekt des Garanten der Gerechtigkeit verstanden. Gott hütet die Gesetze der Schöpfung bis in ihre Entsprechungen in den letzten, entferntesten Ebenen. Damit steht die Welt und kann lebende Seele, Nefesh Chaya, bis in dieses Letzte erscheinen. Doch, so wird dort erzählt, die Welt kann nicht bestehen unter diesem Aspekt des Gesetzes. Es scheint doch eben das Wichtigste zu fehlen. Denn viele Male wird die Welt unter diesem Zeichen erschaffen. 974 Male sagt eine Mitteilung und jedes Mal muss Gott sie wieder aufheben, weil es alles sinnlos aussieht und sich sinnlos empfindet. Dann erst kommt diese Welt, welche wir unsere immerwährende Gegenwart nennen. In der Bibel heißt es, dass, obwohl alles schon erschaffen ist, es dennoch hier nicht erscheinen kann. Es hatte noch nicht geregnet. Regen in unserer Wahrnehmung in der Welt der Erscheinungen entspricht einer Verbindung vom Himmel zur Erde. Es ist das Sich-Melden von Jenseits in der Dualität des Lebens in das Diesseits dieser Dualität. Eine Beziehung wird aufgenommen. Der Himmel spürt, dass etwas anderes der Welt gegeben werden muss. Der Mann sucht die Frau kann nicht aufblühen ohne diesen Mann. Gott wendet sich an die Welt. Die Welt sehnt sich nach Gott. Hierin liegt das Geheimnis des Regens, des Regens, der die Erde aufwühlt, damit es wachsen kann, damit Frucht erscheinen kann. So spricht dann das zweite Kapitel der Genesis vom Herrn Gott, im Hebräischen von Hashem Elohim. Und Hashem, das Wort, welches im jüdischen Brauch für das Tetragramm, also die vier Buchstaben des Gottesnamens, ausgesprochen wird und welches nichts anderes als der Name bedeutet, aber in Wirklichkeit als Adonai, der Herr, gedacht oder gesprochen wird, hat in seinen vier hebräischen Buchstaben die Zahlen 10, 5, 6 und 5. Vorher sprachen wir von den 974 Welten, welche durch ihre Sinnlosigkeit von nur Gesetzmäßigkeit aufgehoben werden. Die Buchstaben des Tetragramms erzählen 10, 5, 6 und 5 und das sind zusammen 26. Mit den 974 werden jetzt die 1000 erfüllt. 1000 im Hebräischen Elef schreibt sich gleich dem Worte Aleph, das erste Zeichen des hebräischen Alphabets, das Zeichen, welches die Eins, die Einheit, in Erscheinung bringt. Das Wort ist von Gott. Es will sagen, es ist auch von der anderen als der erscheinenden Seite des Lebens. Die Buchstaben, Zeichen, Otot im Hebräischen, zeigen in Form und in Erscheinung, was demgegenüber als Nichtform und Nichterscheinung, sagen wir, als Qualität, als Empfinden, als unbeschreibbar steht. Was sich in der Welt der Erscheinungen als Proportionen, also quantitativ manifestiert, steht dort als qualitativer Wert. Zahlen sind dort also Gegenteil, Gegensatz von Zahlen hier, in der Welt des Erscheinenden, des Berechenbaren, des Tastbaren. Weil es Zahlen dort gibt, diese Zeichen im jenseitigen, unseres diesseitigen Lebens, können wir hier erzählen. So wie wir der Stimme, der Hand, des Fußes dort gegenüber hier Stimmungen haben, handeln, begreifen, verstehen können. Wenn also die 974 bedeuten, dass bis fast zur Grenze, bis zum Verzweifeln hin wir mit der Welt der Gesetzmäßigkeiten, mit dem kausal bedingten Denken, mit der wissenschaftlichen Analyse nicht zu einem Sinn des Lebens geraten können, dann bedeutet der Entschluss des Regnenlassens, der Aufnahme der Beziehungen dieses Neue. Und dieses Neue zählt dort, im Jenseitigen unserer Lebensqualität, 26. Und das ist dort die Zahl vom Wort, welches wir hier als Herr erkennen. Im Komplex der Überlieferungen im Judentum sagt man, der Herr sei der Aspekt Gottes, welchen wir als Liebe, Gnade, Barmherzigkeit empfinden. Gott aber ist als Hashem und als Elohim einer, der gleiche. Dualität also bis in den Namen Gottes. Dies gilt aber auch für den Himmel. Im Hebräischen ist Himmel Shamayim. Wir erkennen hier die Endung Ayim, also wie Leben Chayim, hat Himmel Shamayim diese Dualität. Gibt es im Himmel also ebenfalls eine Dualität, einen Gegensatz, welcher doch als Einheit auftritt? Das Wort weiß es ohne irdisch gebaute Analyse, ohne Studium, ohne Leistungsanstrengung. Das Wort weiß es aus dem Jenseits, in der Ganzheit des Lebens. Man könnte heute sagen, das Wort weiß es nicht bewusst. Shamayim will eigentlich sagen, Dualität des Sham. Und Sham bedeutet dort. Das Dort hat also einen doppelten Aspekt, existiert als Paradox. Will das eigentlich sagen, es gäbe im Himmel nicht nur das, was wir als Jenseits empfinden, sondern auch das, was diesem Jenseits gegenübersteht, also ein himmlisches Diesseits? Das Hebräische kennt in seinen Zeichen keine Zeichen für Vokale, also nur Zeichen für Konsonanten. So kann man Sham genauso als Shem lesen. Aus dem Zusammenhang des Satzes ist es ersichtlich, ob Sham oder Shem gemeint ist. Shem nun bedeutet Name, wie wir gesehen haben, bei der im jüdischen Brauch benutzten Ausdrucksweise für den Herrn, um das Tetragramm auszusprechen. Man nennt Gott als Herrn den Namen, weil er die Quelle ist aller Existenzen, aller zu benennenden Möglichkeiten. Und Himmel ist dann auch die Welt, wo alles, was man benennen könnte, seinen Ort hat, wo alles herkommt, seine Wurzel hat und wo alles hingeht, also heimkehrt und mit allem, was dort ebenfalls ist oder war oder sein wird, in einer Einheit verbunden ist. Das heißt, an der einen Seite der Dualität ist es diese Einheit, An der anderen Seite ist es das Gegenüber, die Vielheit. An der einen Seite ist es das ganze Leben, an der anderen Seite der Weg zu diesem vollen Leben. Und dieser Gegensatz von zu Hause und auf dem Weg sein ist nun wohl tatsächlich die Wahrheit. Merkwürdig eigentlich. Wir würden sagen, entweder das eine ist wahr oder das andere. Aus der Sprache erfahren wir, dass Wahrheit eben das eine und das andere ist. Das wäre dann das Erlebnis wie die Tage des Himmels auf Erden. 5. Mose 11, 21. Himmel männlich, Erde weiblich. Himmel das Verborgene, Erde das Erscheinende. Himmel das Göttliche, Erde das Menschliche. Der Himmel lässt es regnen und die Erde zeigt die Pracht des Wachstums, die Vielheit des Spektrums. Der Mann, so heißt es in den Überlieferungen, welche vom Weg des Menschen auf der hier erscheinenden Welt erzählen, beschenke die Frau. Sie soll sich schmücken können, er gebe ihr die Freude der Liebe, er ernähre sie in jeder Hinsicht. Sind das nicht doch auch die Beziehungen vom Himmel und zur Erde? Und im Leben des Menschen sind das die Wirkungen des Nichtbewussten auf das Bewusste. Der Körper des Menschen, das Geheimnis, das innere Umhüllende, ist das Weibliche, das Erscheinende. Es möchte gern beschenkt werden, geliebt werden, kräftig und gesund sein, schöne Begegnungen erleben. Die erscheinende Welt möchte aus der anderen Seite die Fülle erhalten, wie eine geliebte Frau sie bekommt. Und unser Leben hier, wo wir hier leben, möchte doch genau dasselbe. Die Welt im Jetzt Erscheinenden ist in ihrem Zustand des Verlobtseins voller Erwartung. Sie möchte in Freude leben, aber das Leben hier mit dem unsichtbaren Bräutigam verführt. Wie die Schwerkraft zieht sie die Braut hinein in das Konkrete, in das Schwere. Gesetze lieben Ausdruck in irdischer Exaktheit. Die Braut sehnt sich nach Geschenken. Wenn der Bräutigam die andere Seite der Dualität des Lebens doch auch unsichtbar ist, leicht, schnellfüßig, den Eindruck erweckt, davon zu eilen, nicht richtig da zu sein, und andere bieten ihr Geschenke an, konkrete, kausal verständliche, dann kokettiert die Braut mit ihnen. Nennen wir die Braut dann dumm, töricht? Jawohl, aber wir vergessen doch nicht, dass Liebe nicht zum Bereich des Gesetzmäßigen allein gehört. Liebe führt eine neue Dimension ein. Weil Liebe ein sich hingeben bedeutet und ein Hinnehmen, gerade weil man liebt, kann man sie nicht mit den Maßstäben des Gesetzmäßigen messen. Liebe ist unberechenbar und das ist wohl das Überraschende. Das macht, dass sie immer neu sein kann, immer frisch und jung und zugleich alt und gewohnt, sicher und unsicher. Es ist ein fortwährend erregendes Erlebnis. Der Kaufmann würde in der Liebe auch berechnen, sehen, ob sie sich lohnt. Der Liebende nimmt Enttäuschung in Kauf, erlebt Verzweiflung, lodert vor Eifersucht, aber er liebt. Er kann nicht sagen, warum. Er empfindet Fragen nach dem Warum als ärgerlichen Blödsinn. Das Gleiche gilt doch für den Glauben. Wenn man glaubt, weil der andere beweist, dass er es wert ist, dass er die erwarteten Leistungen erbringt, dann handelt es sich nicht um Glaube. Dann wäre es ein gutes oder ein nachteiliges Geschäft und man könnte nach Belieben ein- oder aussteigen. Wenn man Hoffnung hat, weil eine Planungsinstanz esoterisch oder exoterisch vorrechnet, wie viel Chancen man hat, dass die Hoffnung erfüllt wird, dann handelt es sich ebenfalls um eine kaufmännisch bedingte politische Erwartung. Hoffnung aber, wenn die Lage tiefste Verzweiflung vorzeichnet, wo die Wahrscheinlichkeit der Erfüllung gleich null wäre, das würde Hoffnung heißen. Hoffnung wird mit Maßstäben des Unsichtbaren eben aus der Qualität der Liebe gemessen. Nicht umsonst werden Glaube, Liebe und Hoffnung in einem Atem genannt. 1. Korinther 13, Vers 13. Weil man dem Menschen in der Phase der Arissa, der Verlobung also, nicht ganz traut, man kennt sich doch in diesem Leben, jeder ohne Ausnahme, hat man im Brauch des Judentums es so eingeführt, dass die eigentliche Verlobung eines Paares einige Minuten vor der Verehelichung stattfindet. Man drückt in diesem Brauch die verständliche Schwäche des Menschen in der Welt dieses Lebens aus. Der Mensch wird und wird immer wieder den Verlockungen des konkreten, kausal übersichtlichen Lebens im Zeiträumlichen erliegen. Damit meint man nicht, der Mensch in dieser Welt sei ein dummes, sündiges Scheusal. Ich glaube, es handelt sich hier um das Geheimnis des Bösen. Gott in seinem Namen Adonai, der Herr, baut die Welt doch in seinem Aspekt der Barmherzigkeit, der Gnade, der Liebe. Und wo wäre der Sinn der Barmherzigkeit, wenn nicht die Sünde und die Untreue als Realität bestünden? Die Kürze der Spanne zwischen Verlobung und Hochzeit will nur sagen, wie unvergleichlich kurz das Leben des Menschen in dieser Welt ist, verglichen mit dem, was wir als Ewigkeit auszudrücken versuchen. Die Arisa, die Verlobung, das Leben hier, das sich sehnen, ist wichtig als Vorhalle zur Ehe. Die Ehe selber, das Verbundensein der beiden Seiten des Begriffes Chayim, des Begriffes Leben, ist Ewigkeit. Man spricht nicht oder kaum von der untreuen Braut, wohl aber sehr oft von der untreuen Frau oder von der verwitweten oder verlassenen Frau. Das Liebesverhältnis ist mit der Ehe nicht zu Ende. Das Leben ist mit dem Austreten aus dieser Welt nicht abgeschlossen. Der Mensch in seiner anderen, seiner verborgenen Seite seines Lebens erlebt, weil nicht an Zeit und Raum dort gebunden, die Fülle des ganzen Lebens. Hier, in dieser Seite des Lebens, gibt es ein Vorher und ein Nachher, weil es hier den Strom der Zeit gibt. Das Geschehen der Bibel, die Geschichte in der Bibel, kennt, wie die Überlieferung es als feststehend annimmt, nicht die Zeitabhängigkeit unseres diesseitigen Lebens. Es heißt dort immer, es gibt kein Vorher und Nachher in der Bibel. So erzählt man, der Mensch auf seinem Weg von der Konzeption bis zu seiner Geburt erfährt das ganze Geschehen der Welt. Er hat es in sich und mit sich. Der Engel aber, welcher nach diesen Geschichten dem Menschen dies alles zeigt, lässt ihn durch eine Berührung der Oberlippe alles wieder vergessen. Das heißt, bewusst weiß er gar nichts mehr. Würde er das alles wissen, er könnte doch nicht glauben, lieben und hoffen im wahren Sinne dieser Worte. Er würde wissen und demgemäß handeln. Vernünftig wie ein richtiger Kaufmann. Die Braut aber lebt in ihrer Welt des Geheimnisses. Sie wartet, es dauert, sie sehnt sich, sie ist die Sulamit des Hoheliedes. Im Nichtbewusstsein, in der hier verborgenen Seite, ist das alles da. Dort ist auch die untreue Frau, die Witwe, die Verlassene. Sie ist dort neben der treuen, der liebenden und geliebten Frau. Sie ist dort die unfruchtbare Kinderlose und die fruchtbare Mutter, sich freuend über ihre Kinder. Dort im Nichtbewussten lebt der Mensch im Himmel, enthält sein Leben alles, was war, was ist und was sein wird. Die Erbmasse in seinem hier erscheinenden Leben ist Entsprechung dieser Wirklichkeit. Es ist die männliche Seite des Lebens. Sehnt die Frau sich nach diesem Mann? Sucht der Mensch in seinem Leben hier die Zusammenhänge? Sehnt er sich nach der Einheit? Sehnt er sich nach der Ehe? Die Welt ist nicht allein, sie ist wie die Braut auf den Bräutigam wartend. Der Mann, Sachar, erinnernd, gedenkend, kennt die Welt, kennt das Leben. Im Himmel, Shamayim, ist die Welt vom Hier mit der anderen Welt, der Welt vom Dort, in einer für den kausal funktionierenden Verstand unverständlichen Einheit verbunden. Unverständlich, weil sonst kein Raum für Glaube, für Liebe und für Hoffnung bliebe. Eine getrennte Ehe hier entspricht wohl der getrennten Ehe im Jenseits des Lebens und ist auch einer Katastrophe gleich. Aber das Ganze des Lebens hier steht im Zeichen der Verlobung, in der Erwartung der Ehe. Das war der zweite Teil des Buches von Friedrich Weinreb, seine Gedanken über Tod und Leben, das ganze Leben. Danke fürs Zuhören und bleibe behütet.